Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit mir im Studio ist Frank Berzbach. Er ist Schriftsteller und er unterrichtet Literatur und Philosophie an der Technischen Hochschule Köln. Einer seiner Publikationsschwerpunkte: Religion und Spiritualität. Zuletzt ist von ihm ein ausgesprochen lesenswertes Buch erschienen mit dem Titel »Die Kunst zu glauben – Eine Mystik des Alltags«. Darin geht es um Guardini und Rana, um Zen und christliche Klöster, aber auch um Patti Smith oder eben Nick Cave. Das ist der Grund, warum wir uns schon vor einem halben Jahr verabredet haben für heute, für den Tag, an dem Wild God erscheint. Wild God von Nick Cave. Frank Berzbach, schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Bevor wir in einen Song reinhören, seit wann hören, beobachten, vertiefen Sie sich in das Werk von Nick Cave?
In den frühen 90er Jahren bin ich nächtlich mal auf einer Autofahrt, habe ich das Radio eingeschaltet, WDR1, das war damals 1 Live für Erwachsene. Und da wurde Nick Cave interviewt, den ich nicht kannte. Und da habe ich Feuer gefangen und seitdem verfolge ich ihn.
Frank Berzbach, Sie tragen einen schwarzen Anzug. Ich sag mal, das ist eine Demonstration.
Ja, das ist eine Demonstration, weil Nick Cave schon seit seiner frühen Zeit immer in Anzügen und Hemd auftritt, obwohl das raue Musik ist als Geste, und dem wollte ich heute gerecht werden.
Welche Eckdaten zu Nick Cave sollten wir kennen?
Seit etwa Mitte der 1980er Jahre ist das ein aggressiver, melancholischer, gläubiger, an Elvis und Johnny Cash orientierter Musiker, der immer wieder Veränderungen in seinem Werk musikalisch hingelegt hat. Das sind jetzt etwa 20 Alben, je nach Zählweise. Und das reicht erstmal, würde ich sagen, als Rahmenbedingung.
Wenn ich richtig rechne, wird er Ende September 67 Jahre alt. Das heißt ja oft, dass ältere Menschen sich verstärkt mit existenziellen Fragen rund um Glaube, Tod, Gott beschäftigen. Würden Sie sagen, dass die religiöse Suche sich wirklich durchzieht in Nick Caves Werk, oder verstärkt die sich in jüngster Zeit?
Die hat sich in den letzten 5 Jahren sicher nochmal intensiviert durch biografische Ereignisse. Seine Vorbilder, Elvis, Cash, Dylan, auch Cohen, sind Bibelleser. Und erst früh, schon als 20-Jähriger, hat er im Radio Bonnie M. gehört, Rivers of Babylon, und das ist ja ein Lied über den Psalm 137. Und da haben ihn diese biblischen Geschichten erst einmal als archaische Geschichten, gerade die alttestamentlichen, sehr gefangen und beschäftigt. Und dann hat sich das, glaube ich, immer weiter durchgesetzt in ein persönliches Glaubenserleben auch. Also ich glaube, von einem eher ästhetisch-literarischen Interesse an diesen Geschichten hin dann zu selber gläubigem Musikschreiben.
Und der wird auch neutestamentlicher, wenn man das so sagen darf.
Ja, die Passionsgeschichten sind schon auch anwesend bei ihm. Wenn man ihn mal als Musiker nimmt, der sich an Kardinaltugenden orientiert, ist das Glaube, Liebe, aber in seinem Werk wenig Hoffnung. Das ist erst die letzten Jahre. Es ist eher, und so heißt auch ein Buch von ihm, Glaube, Liebe und Gemetzel. Also ihn interessiert viel die dunklen Seiten und das Gewalttätige auch am Glauben. Nicht als reine Vorliebe für Gewalt, sondern, glaube ich, einfach, weil er meint oder heute meint, dass Gott auch enttäuscht ist von den Menschen. Also nicht nur umgekehrt. Dieser Gott, und das hat er in Interviews jetzt häufiger gesagt, der Mensch nach dem Sündenfall vertreibt sich oder ist vertrieben aus dem Paradies. Und was macht er als erstes? Da bringt jemand seinen Bruder um. So eine Gewaltszene. Und Gott, die Menschen fehlen Gott in dieser Sicht von Nick Cave.
Frank Berzbach, danke für diese ersten Einschätzungen. Jetzt hören wir mal kurz rein, und zwar in den Song Frogs, eine kurze Kostprobe. My coat. Also ich habe das mehrfach gehört und den Text mehrfach gelesen und dann auch noch übersetzt. Ich bin nicht ganz schlau draus geworden. Sie?
Ja, also in der Recherche etwas schlauer dann auch nochmal. Diese Geschichten von The Cave sind nicht linear einfach zu verstehen. Also es ist sehr künstlerisch, es ist sehr offen und durch die Offenheit dadurch dann auch kunst- und hörenswert. Nick Cave hat ein Format, das heißt Red Hand Files, was er seit, ich glaube, 2018 betreibt. Und er beantwortet dort viele Fragen, unter anderem auch dann jetzt Fragen zu diesen Stücken und diesen Lyrics. Das ist ein Lied, in dem ein Paar sonntags händchenhaltend von der Kirche nach Hause geht und über die Geschichte von Kain und Abel nachdenkt. In all dieser Offenheit. Es regnet, es so, und dann sehen sie Frösche, und das ist natürlich ein sehr lebhaftes Motiv, diese springenden Frösche im Regen, und das Finale des Songs, es gibt dann Anspielungen auf Kris Kristofferson, und das wird auch genannt, und auf Gedichte, und man kann das alles sicher nochmal aufbohren, aber man muss es für den ästhetischen Genuss gar nicht. Auch die biblischen Geschichten sind nicht linear verständlich, ja, und ich glaube, das Alte Testament, was er gerne liest, das hat viele unverständliche Passagen.
Soweit bis hierhin der Schriftsteller, Philosoph, Musikliebhaber und Nick Cave-Kenner Frank Berzbach. Wir reden gleich weiter. Jetzt aber möchte ich Auszüge aus einem Feature wiederholen. Es lief vor 3 Jahren mittwochabends in unserer Sendung Aus Religion und Gesellschaft. Das Feature von Burkhard Reinartz hatte den Titel Gott ist niemals weit entfernt. Das spirituelle Ringen des Musikers Nick Cave. Jetzt also ein Auszug daraus.
Existiert Gott? Ich bin nicht sicher, ob das die richtige Frage ist. Für mich ist die Frage interessanter, was bedeutet es zu glauben? Gegen all meine sachlichen Urteile finde ich es unmöglich, nicht zu glauben. Oder zumindest sich nicht immer wieder zu fragen, was Glauben bedeutet. Mein Leben ist von der Idee Gottes bestimmt. Ob es nun seine Anwesenheit oder seine Abwesenheit ist.
Der Musiker und Schriftsteller Nick Cave.
Der Kontrast zwischen der eingangs gehörten Musik und den ersten Schallplatten Nick Caves könnte kaum größer sein. Noch in den 1980er Jahren brachten die provokanten Lärmorgien seiner Band Birthday Party die Trommelfälle des Publikums fast zum Platzen. Geboren wird Nicholas Edward Cave am 2. September 1957 in der australischen Kleinstadt Wangaratta. Die Mutter ist Bibliothekarin, der Vater Professor für englische Literatur. Er macht den Jungen schon früh mit den klassischen Werken europäischer Dichter bekannt, etwa mit Dante Alighieri, John Milton oder E.T.A. Hoffmann.
Ich hatte liebevolle Eltern. Wir lebten auf dem Land an einem Fluss. Es war eine wilde Kindheit, eine wunderbare Zeit. Das Leben war, wie es eben war. Ich war einfach nur frei.
Nick Cave studiert in Melbourne Kunst und gründet mit anderen Studenten eine der ersten australischen Punkbands. Im Laufe der Zeit ergänzt Cave die dunklen, ekstatischen Klänge durch gefühlvolle Balladen. 20 Jahre später ist Cave ein weltweit erfolgreicher Musiker, Schriftsteller und Drehbuchautor. Er hat Gastauftritte in Filmen wie Wim Wenders »Der Himmel über Berlin« und hält Vorlesungen über den Zusammenhang von Literatur, Spiritualität und Liebe. Seit den 1960er Jahren durchziehen religiöse Themen, Bilder und Symbole die populäre Musik der Jugend. Für die Heroen der Rockmusik wie Bob Dylan, die Beatles oder Eric Clapton waren Himmel und Hölle, Gott und Glauben schon immer ein Thema.
Nick Cave ist besonders gut verwertbar im Hinblick auf die Frage des Zusammenhangs zwischen Popmusik einerseits und Spiritualität andererseits, weil alles, was mit Glaube, Religion, Spiritualität zusammenhängt, bei ihm von Anfang seines Wirkens an wie ein roter Faden vorkommt.
Der Theologe Matthias Sural bewundert den ungewöhnlichen Künstler und hat das Buch veröffentlicht: Spannende Theologie im Werk Nick Caves.
Nick Cave kam sehr schnell über die intensive Beschäftigung mit biblischen Texten, Themen, Motiven, Personen, dann auch zu einer sehr inhaltsschwangeren, einer sehr substanziellen Auseinandersetzung mit klassischen theologischen Fragestellungen, wie eben zum Beispiel der Frage, wie kann Gott bestimmte Dinge zulassen? Die alte und berühmte Theodizee-Frage, die er 2008 in einem Song We Call Upon the Author thematisiert hat.
Seit der Jahrtausendwende bekommt Caves spirituelles Ringen mehr Substanz und Tiefe. Gleichzeitig wird die Musik ruhiger und konzentrierter.
Nick Cave ist typisch auch insofern, als er biblische Motive, Personen, Figuren, Zusammenhänge aufnimmt und gegen den Strich bürstet. Erstes Beispiel der Song Dick Lazarus Dick von 2008, wo die biblische Figur des Lazarus, Johannes 11, wird ja von seiner Auferweckung durch Jesus erzählt, durch das New York der 70er Jahre streifen lässt. Eine grandiose Idee. Und er nimmt diese Figur auf, um im Grunde genommen die Frage zu stellen, wie gehen wir moderne Menschen eigentlich mit dem Tod und den Toten um und welche Rolle spielt das? Was das Verhältnis eines Künstlers wie Nick Cave zu Gott anbetrifft, kann man wirklich nur sagen, es ist immer ein gebrochenes gewesen. Also es ist nie ein eindimensionales Verhältnis gewesen, wo man sagen kann, es ging nur darum, sozusagen Gott zu huldigen, Gott zu preisen, Gott zu loben. Ganz im Gegenteil, es geht immer um ein Ringen mit Gott.
Der Künstler pendelt zwischen zwei Polen, der Ahnung, dass es eine spirituelle Wirklichkeit gibt, und der Sorge, dass die Menschen durch ein großes kosmisches Nichts taumeln. Seine ambivalente Einstellung lässt manche Bewunderer glauben, er sei ein Atheist.
Ich teile viele Probleme, die Atheisten mit der Religion haben. Die Dogmen, der Extremismus, die Heuchelei. Aber ich teile nicht die selbstzufriedene Gewissheit der Atheisten, dass Gott nicht existiert. Ich glaube an die Idee Gottes, weniger an Gott als ein Wesen. Für mich ist es eine liebenswerte Eigenschaft des Menschen, dass er zu dieser Vorstellung imstande ist. Dass sich eben nicht alles nur um Geld, Sex und Fressen dreht. Mir geht es darum, zu neuen, unbekannten Ebenen vorzustoßen. Und das erfüllt mich mit Angst und Begeisterung zugleich.
Besonders beeindruckt Matthias Sural, wie Cave seine Zweifel und die Sehnsucht zu glauben verbindet.
Ich glaube schon, dass der Zweifel in besonderer Weise ein Signum der ernsthaft betriebenen Popmusik ist, wenn es um spirituelle Themen geht. Von daher ist es jetzt nicht verwunderlich, dass so etwas wie der Zweifel als Schwester des Glaubens dann nochmal eine besondere Rolle spielt. Denn wenn man das biblisch ernst nimmt, dann ist der Zweifel nur die andere Seite des Glaubens.
Schreiben erlaubte mir einen direkten Zugang zu meiner Vorstellungskraft, zur Inspiration und schlussendlich zu Gott. Ich fand durch den Gebrauch der Sprache heraus, dass ich Gott ins Sein schrieb.
Bekennt Nick Cave in seiner Vorlesung an der Wiener Schule für Dichtung im Jahr 1998. Der Künstler verbringt mehr Zeit mit dem Schreiben von Texten als im Aufnahmestudio oder im Proberaum. Neben zwei Romanen verfasst er seitenlange Notizen, die oft in die Texte seiner Songs münden. Das Credo des dunklen Romantikers lautet: Das persönliche Leben durch die Kunst in etwas Überpersönliches ausweiten.
Die Sehnsucht ist ein ganz zentrales Motiv, nicht nur bei Nick Cave, wenn es um ernsthafte Popmusikkultur geht. Und die Sehnsucht ist insofern entscheidend, als sie genau der Punkt ist, der die Spannungspole, könnte man vielleicht sagen, des Daseins miteinander verknüpft. Also man kann sich das ganz schön klar machen an den gebrochenen Charakteren und Figuren, die in vielen Kunstwerken von Nick Cave immer wieder vorkommen. Geschundene Kreaturen, die von Nick Cave mit Jesus parallelisiert werden.
Jesus liegt in den Armen seiner Mutter. Ist ein Photon, freigesetzt von einem sterbenden Stern. Der Himmel ist voll von flüchtigen Lichtern. Wir sind Photonen, freigesetzt von einem sterbenden Stern. Wir sind Glühwürmchen, die im Dunkeln schwach pulsieren. Und alles ist fern wie die Sterne. Ich bin hier, und du bist da, wo du bist.
Es geht immer um ein Ringen mit Gott. Und gerade das, finde ich, macht einen Künstler wie Nick Cave aus, dass er dieses Ringen wirklich durchhält, dass er also Gott im Grunde genommen als Zielpunkt von Sehnsucht im Blick hat, dass er Gott aber auch als Ansprechpartner im Blick hat für Dinge, die offensichtlich im Leben nicht allzu gut laufen, bis dahin, dass er Gott anklagt, wenn es um Dinge wie den Tod geht. Mit Gott wird bei Nick Cave gerungen, also Gott bleibt immer Gesprächspartner.
Der Song Into My Arms gehört zu den Schlüsselsongs Nick Caves. Der Künstler erzählt darin, wie ihn die irdische Liebe zur transzendenten Dimension der Liebe geführt hat.
Ich glaube nicht an einen Gott, der sich einmischt. Aber ich weiß, Liebling, du tust es. Aber wenn ich an ihn glauben würde, würde ich mich vor ihn knien und ihn bitten, sich nicht einzumischen, wenn es um dich geht. Dich so zu lassen, wie du bist. Und wenn er dich schon lenken muss, dann bitte direkt in meine Arme. In meine Arme, o Herr, in meine Arme. Ich glaube nicht an die Existenz von Engeln, aber wenn ich dich anschaue, frage ich mich, ob das stimmt. Wenn ich an Engel glauben würde, riefe ich sie zusammen und würde sie bitten, auf dich aufzupassen und eine Kerze für dich anzuzünden, um deinen Weg hell und frei zu machen und wie Christus in Gnade und Liebe zu wandeln.
Into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms.
Into My Arms von Nick Cave, sein spirituelles Ringen aus Züge aus einer Sendung von Burkhard Reinhardt. Mit mir im Studio weiterhin der Schriftsteller und Philosoph Frank Berzbach. Was wir bisher nicht angesprochen haben, Herr Berzbach, Nick Cave hat viel Leid, unerträgliches Leid erleben müssen, Drogen und Tod, harter Tobak. Was müssen wir wissen, was ist Nick Cave widerfahren?
Also es gibt sicher nochmal ein einschneidendes Ereignis in seinem Leben, 2015. Es gibt in Brighton, wo er lebt, die Seven Sisters, das sind hohe Klippen, und sein 15-jähriger Sohn stürzt da auf einem LSD-Trip in den Tod. Und ein Kind zu verlieren, und er hat ein paar Jahre später ein anderes Kind, also älter und sicher nicht so eng, auch nochmal verloren, zwei Kinder verloren zu haben, ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man nicht ganz einfach nachvollziehen kann und die Einfluss auch nimmt, sowohl auf die Musik und Kreativität, aber dann auch auf seinen Glauben.
In welcher Form?
Es folgen erst einmal zwei Alben, die sehr von der Trauer und Innerlichkeit bestimmt sind, fast düstere Meditationen, eine Auseinandersetzung mit Glauben und dem Leben, aber sie sind nicht sehr musikalisch. Dieses jetzige Album ist wie eine Rückkehr zur Energie, das ist hörbar, es ist musikalisch, es ist wieder Blues, es ist rockiger. Und es gibt eine wichtige Änderung nochmal in den Red Hand Files. Viele Menschen wenden sich an ihn, die ähnliche Erfahrungen haben mit existenziellen Einschnitten. Und er antwortet da sehr einfühlsam drauf, öffentlich auf dieser Website oder auch zum Teil in Konzertformaten, wo man mit ihm sprechen kann. Und das ist seine Form indirekter Seelsorge auch, ohne dass er Messias da sich generiert. Aber er hatte eine tiefe, einfühlsame Art, Sachen elegant und einfach auszudrücken und Leuten Mut zu machen. Und das bei sehr düsterer Musik. Aber das ist auch ein bisschen Katharsis, diese Form, wie er Musik macht. Und es ist eine christliche, gegenwärtige Musik, die aber nicht frömmelnd schön färbt.
Heute Nacht, 0 Uhr, ist das neue Album erschienen. Sie haben es heute Morgen um 6 Uhr dann ganz hören können.
Ja, genau.
Zieht sich dieser Religionsfokus durch das ganze Album oder haben wir jetzt hier nur exemplarisch ein paar Sachen rausgepickt?
Na, das ist schon sehr anwesend in diesem Album. Vielleicht nicht in jedem Song gleich ausgesprochen, aber man kann diese Musik gar nicht hören ohne dieses Oh Gott im Hintergrund.
Oder Oh Lord.
Oh Lord, ja. Das ist dieses Album endet auch mit einem Stück, wo er seine Frau beobachtet, die in einem Sessel einschläft. Und in diesem Schatten steht Jesus auf und fährt gen Himmel. Also das, und dann wird die Frau wach und dann ist das weg, das Szenario. Und also das mit den biblischen Motiven explizit genannt, nimmt nochmal sehr stark zu, auch in diesem Album.
Wenn Sie sagen, es ist nicht frömmelnd, so sinngemäß haben Sie es formuliert. Wie würden Sie sein Gottesbild charakterisieren?
Für Nick Cave ist Gott oder auch die Kirche keine moralische Instanz. Er sagt, er verlässt den Gottesdienst eigentlich sehr schnell, wenn ihm dort gesagt wird, er soll keine Plastikflaschen ins Meer werfen, weil diese,
tut er wahrscheinlich eh nicht.
Diese ethischen Sachen weiß er auch ohne die Kirche. Sein Gottesbild ist etwas Ästhetisches und auch Archaisches und es geht ihm, glaube ich, viel um Heiligkeit und einen Ort der Irrationalität, der noch nicht durch unsere heutigen ökonomischen, zweckrationalen Sachen besetzt ist. Also dort geht es um das Nichtverständliche und um etwas sehr Privates. Er sagt, er geht in die Kirche und das ist für ihn ein privater Moment, in diesen alten Gebäuden mit Gott in Kontakt zu treten. Aber er hat keine Vorstellung eines personalen Gottes, der mit ihm interagiert, aber in seinen Songs ist Gott denn durchaus ein Mann mit weißen Haaren, der so wie ein auferstandener Urzeitvogel durch die Zimmer fliegt. Also das ist ein großes Gespür für so mystische Gehalte auch der Religion und diese ästhetischen Dimensionen stehen da, glaube ich, im Vordergrund.
Zum Schluss, Sie haben ihn mehrfach auf der Bühne erlebt. Jetzt wird er in großen Hallen auftreten. Sie haben es auch angedeutet, dass er auch in kleinen Formaten aufgetreten ist. Welche Rolle nimmt er da ein? Ist er da der hohe Priester, der Zeremonienmeister? Was ist er?
Also man kann das sowohl bei großen, in großen Hallen als auch in kleinen sehr gut sehen. Das ist nicht unangenehm. Er hat generell die Geste in seiner Musik, dass er etwas Banales, Alltägliches überführt oder umgestaltet in etwas quasi Heiliges. Das macht er mit Alltagsdingen, aber auch ein Konzert ist bei ihm keine gewöhnliche Sache, sondern das macht er schon zur Heiligen Messe, aber keine, die sich um ihn dreht. Also das ist was Besonderes, eine Existenzweise für ihn auf der Bühne.
Heute um 0 Uhr ist Nick Caves neues Album Wild God erschienen über die religiöse Grundierung dieses Ausnahmekünstlers und seines Werks. Habe ich gesprochen mit Frank Berzbach, Popkulturkenner, Philosoph, Schriftsteller. Danke, Herr Berzbach, für Ihre Eindrücke. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.